Heute ist Pfingsten. Ist irgendjemand da, weil heute Pfingsten ist? Wink mal, wenn du da bist, weil Pfingsten ist. Du kommst nur an Pfingsten in Gottesdienst. Oder an Weihnachten oder an Ostern. Nicht? Okay, gut. Beinahe, gell? Da muss man schon aufpassen. Und ich hätte gerne über den Heiligen Geist heute gepredigt, ihr Lieben. Ich frage das deswegen, weil letztes Jahr extra eine Frau aus einer anderen Gemeinde, Baptistengemeinde, kam und im Gottesdienst war und darauf gewartet hat, dass wir jetzt also irgendwie, ich weiß auch nicht, über den Heiligen Geist reden und hinterher dann besoffen sind in Gott und umfallen oder was auch immer. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war sie dann ganz enttäuscht, dass ich eine ganz normale Predigt gehalten habe und so. Aber ich habe sie seitdem wiedergesehen. Also in extra Gottesdiensten, denn die ist natürlich treu in ihrer Gemeinde, das soll man ja auch sein, sag mal immer Namen. Na, wenn du also Gast bist heute Morgen bei uns, dann sei so gut. Bleib deiner Gemeinde treu, wo immer du hingehörst. Aber wenn du keine Gemeinde hast, dann laden wir dich ein, komm ruhig ein paar Mal. Und wenn du es aushältst, dann heißen wir dich natürlich auch gern herzlich willkommen. Amen. Gut, seid ihr bereit fürs Wort Gottes heute Morgen? Weil dann fange ich richtig an jetzt hier. Gut, ich wollte also eigentlich über den Heiligen Geist reden, der hat mir viel Spaß gemacht, machen wir ja auch. Aber ich habe eigentlich schon relativ oft jetzt über ihn geredet, auch am Mittwochabend. Wir hatten da, im März denke ich war es, hatten wir einen Gottesdienst, an dem rund 20 Leute erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist und in Sprachen geredet haben. Das ist ja eine wunderbare Sache, während des Alpha-Kurses, sodass vielleicht der Bedarf jetzt gar nicht da ist. Vielmehr ist es so, dass mir schon längere Zeit eine Botschaft im Herzen herumschwimmt. Und ich eigentlich immer mir gedacht habe, ne, ich studiere jetzt noch ein wenig und noch ein bisschen, aber jetzt denke ich mal, ist die Zeit dazu. Ich möchte also heute mal über Christ und Geld reden. Doppelpunkt, der Mammon in den Augen Jesu. Denn es ist nämlich so, ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr die Zeitung lest und in den Fernseher hineinschaut, feststellt, dass irgendwas passiert ist im Lauf der letzten ein, zwei Jahre. Irgendwie scheint was durchgebrochen zu sein und irgendwie scheint was durchgesackt zu sein. Wer hätte das noch vor ein paar Wochen gedacht, dass man in Europa plötzlich praktisch nicht mehr fliegen kann? Weil auf Island ein Vulkan, den es schon seit Jahrtausenden gibt, mal gerülpst hat. Ein wenig Asche gespuckt hat und ist dann hochgeflogen in die Atmosphäre, genau an den Ort, wo die Flugzeuge fliegen. Also für mich ist das eigenartig, ehrlich. Also ich denke, ich bin jetzt kein totaler Mystiker, okay, aber ich weiß, wenn ich in die Bibel hineinschaue, dass Gott immer wieder Zeichen setzt. Ungefähr zur selben Zeit, meine Damen und Herren, ist ein Bohrschiff, ist ja noch nicht einmal eine Bohrinsel gewesen, es war nur ein Bohrschiff, okay, die Dingsbums Deepwater Horizon im Golf von Mexiko umgeknickt. Und seitdem sprudeln Hunderttausende von Litern Öl ins Meer und verseuchen den ganzen Golf von Mexiko. Also in Europa wird die Luft lahmgelegt, wenn man mal so will. In den Südstaaten der Vereinigten Staaten spült es den Dreck ans Land. Öl, Klumpen und so weiter verseuchen dort die Wüste. Wunderschöne Küste übrigens. Südstaaten ist ein herrlich traumhafter Ort. Ja. Flipper, kennt ihr das noch? Wer kennt Flipper noch? Super Sache eigentlich. Flipper war übrigens mehrere, habt ihr das gewusst? Aber ist jetzt egal. Flipper ist im Moment nicht glücklich, okay? Denn sein Meer ist schmutzig. Und kein Mensch weiß, was man dagegen machen kann. Die Supermacht ist gelähmt. Die Supermacht ist an ihre Grenzen geführt. Und die möchte ganz Supermacht, Europäische Union, ganz genauso. Und jetzt, ihr Lieben, nicht nur das. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, wir merken es jetzt natürlich nicht. Aber sowohl die Flugunmöglichkeit als auch die Verschmutzung des Golfs von Mexiko kostet Milliarden, kostet zum Schluss dich und mich, den normalen Verbraucher, der die Waren ja bezahlen muss und so weiter, der Steuern abgeben muss an den Staat und so, kostet es Milliarden. Das wissen wir jetzt nur noch nicht, okay? Und dann ist es noch nicht alles. Ich sage nur ein Wort, Griechenland. Ich meine, die Europäische Union, die hat sich ja vor ein paar Jahren irgendwie konstituiert und erweitert und neu gegründet und es war alles auf dem Götterhügel, auf dem verfallenen Götterhügel, auf dem Areopag in Athen, in den Ruinen der heidnischen Götter. Ich habe mir gedacht, das war nur zu Schröders Zeit, ich habe mir gedacht, Leute, merkt ihr nichts? Denn ihr wisst ja, vielleicht ist euch das bewusst, dass die westliche Zivilisation, nachdem sie sich vom Christentum verabschiedet hat, als tragendes Fundament. Jede Gesellschaft braucht ein Fundament, versteht ihr? Ein ideologisches, ein philosophisches Fundament. Ist so, bei allen. In manchen Ländern ist es der Islam, bei uns war es oft der Katholizismus. In manchen Ländern, vor allem des Nordens, war es das evangelische Christentum. Auch in Holland, die sind dann blitzschnell zu großen Mächten geworden. Sogar das kleine Holland war mal eine Weltmacht. Na, und so weiter. Und dann hat man sich vom Christentum verabschiedet in der Zeit der sogenannten Aufklärung. Eigentlich ist es nicht eine Aufklärung gewesen. Aufklärung im Sinn von, ach Leute, schau, wir klären euch jetzt darüber auf, dass es Gott gar nicht gibt. Okay, auch wenn du Aufklärung hörst, dann ist eigentlich nicht Aufklärung, sondern Vernebelung gemeint. Die Abkehr von Gott ist damit gemeint, ein großer Abfall von Gott. Zum Beispiel in der Französischen Revolution, die ein Kind dieser Aufklärung war, da war von Gott nicht mehr die Rede, da wollten wir ihn dann abschaffen. Die Menschenrechte haben mit den Rechten, die Gott dem Menschen zugesteht, eigentlich nichts zu tun. Ich sage jetzt nicht, dass die Menschenrechte schlecht wären, aber das ist kein Fundament. Vielmehr ist man dann zurückgegangen auf den griechischen Geist, okay? Und den hat man dann eben als Humanismus definiert und jetzt ist also die Europäische Union zum ganz großen Teil auf den Humanismus der Griechen, auf den griechischen Geist gegründet, wenn man mal so will. Und jetzt geht Griechenland pleite. Spricht es zu uns? Sagt uns das irgendwas? Es ist ja nicht nur so, dass Griechenland irgendwie in der Kreide steht, sondern es ist ja auch Portugal, Italien, Irland, Spanien. Alle diese Länder haben gigantische Schulden, die sie selber jetzt nicht mehr bedienen können. Griechenland ist nur die Spitze des Eisbergs. Und dann hat man innerhalb kürzester Zeit hat man beschlossen, naja gut, dann bezahlen wir halt die Schulden der Griechen. Die restlichen EU-Staaten bezahlen die Schulden der Griechen. Ein paar Dutzend Milliarden. Ein paar Tage später hat man gemerkt, hoppala, die Märkte der Welt spielen da nicht mit. Die spekulieren jetzt gegen den Investoren, die verabschieden sich jetzt aus dem Euro und so weiter. Die spekulieren, in Anführungszeichen spekulieren, ist ja ein Schimpfwort, gegen den Euro. Im nächsten Moment ist der Euro natürlich, hat er an Wert verloren und so. Und dann haben die Politiker erst recht Angst bekommen, vor einigen Wochen, vor einigen Tagen genau genommen, haben sie erst recht Angst bekommen und haben jetzt nicht mehr Dutzende für einen Staat geschnürt, sondern Hunderte von Milliarden, die es noch gar nicht gibt, die noch gar nicht eingenommen sind, zur Stützung des Euro hergenommen. Ihr Lieben, es ist ungefähr so, wie wenn ich, versteht ihr, ich kaufe mal ein Haus, sagen wir mal, für 150.000 bei mir auf dem Land und jetzt merke ich, hoppala, meinem Nachbar da drüben, dem geht's schlecht, ja, dann finanziere ich halt dem sein Haus noch mit Geld, das ich gar nicht habe. Und dann stach das ganze Dorf plötzlich bei mir draußen, wir gehen auch alle unter. Und dann sage ich, ja gut, dann finanziere ich euch halt auch noch mit. Na, und nimm mal, versteht ihr, eine Hypothek auf mein 150.000 Euro Haus auf, das ist jetzt eine Hypothek, ist eine fiktive Zahl, okay? Ne? Und verschuld mich mit 10 Millionen. Bloß damit wir einen gewissen Vergleich haben. Das kann ich nie mehr zurückzahlen. Woher soll das Geld kommen? Aus der Druckerpresse natürlich. In anderen Worten, es wird eine Inflationszeit geben. Inflation ist insofern eine schlechte Situation, weil nämlich die Preise steigen. Und dann steigen sie und steigen sie und steigen und dein Einkommen, wenn gleich bleibt, wirst du immer ärmer. Und zum Schluss kostet dein Brot 1 Million, aber du verdienst nur 2 Millionen im Monat. Ich meine, wer würde gerne 1 Million verdienen? Gib's mal zu. Ich hätte gar nichts dagegen. Ich würde sogar Steuern dafür bezahlen. Und alle, die ihre Hände jetzt nicht gehoben haben, ja, aber es ist schlecht, schau, wenn das Brot 1 Million kostet und du 2 Millionen verdienst. Versteht ihr, was ich meine? Ja, plötzlich ist das alles relativ. Plötzlich bist du kein Millionär mehr, sondern ein bettelarmer Knilch. Ist natürlich eine Sache, wenn dann dein Einkommen auch steigt, das ist okay. Aber das ist nicht garantiert. Bei einer Inflationssituation ist das alles nicht garantiert. Und wir stecken jetzt in dieser Situation. Die Regierungen der Welt, die jonglieren zurzeit mit gigantischen Massen an Geldsummen, die sie eigentlich gar nicht haben. Und Amerika ist keinen Deut besser. In den nächsten paar Jahren wird der Präsident der Vereinigten Staaten mit seinem Kongress, den er jetzt im Moment noch hat, mit dem er Gesetze erlassen kann, die nationale Schuld der Vereinigten Staaten verdoppeln. Was von 1776 bis 2090 angesammelt hat, wird er innerhalb von 10 Jahren verdoppeln. Wer soll das bezahlen, ihr Lieben? Na, im Moment finanziert China das Ganze noch. Die kaufen mal so Staatsanleihen der Amerikaner. Man könnte fast sagen, dass Amerika die westlichen Holdings Chinas sind. Aber es geht natürlich auch nicht ewig gut. In anderen Worten, es ist eine Krise am Brauen und am Blubbern, die wir zur Kenntnis nehmen müssen. Meine Frage ist also, steht Gericht bevor? Wenn du nicht mehr fliegen kannst, wenn das Wasser schlecht wird, wenn das Geld plötzlich auseinanderfällt, okay, das Geld nichts mehr wert ist, als das Benzin und das Öl so teuer geworden sind vor 2 Jahren. Da haben Leute auch gekauft, Öl gekauft und also Heizöl und so weiter, weil sie gedacht haben, Mensch, das Geld hat jetzt keinen Wert mehr, das Geld taucht nichts mehr. Und solche Situationen gibt es immer wieder. Das ist also nichts Neues, nichts Fremdes, nichts, was noch nie da gewesen wäre. Vielmehr passiert sowas alle paar Jahre. Russland ist pleite gegangen vor ein paar Jahren, vor 10, 12 Jahren. Argentinien und so weiter. Aber wenn die Europäische Union eine Pleite hinlegt, dann wird es die ganze weite Welt in die Rezession reißen und Amerika wird nicht da sein, um irgendwas zu stützen. Die haben selber kein Geld. Okay, wir müssen ein wenig nachdenken über Christ und Geld und über die Situation, dass wir unser Geld, unsere Finanzen schocksicher machen müssen. Sag mal jemand Amen. Wer hätte gern schocksichere Finanzen? Gib's zu. Und das kann man tatsächlich. Und wir müssen dieses Thema mit den Augen Jesu betrachten, damit wir wissen, wie er das Ganze gehandhabt hat, was er gemacht hat. Und das ist eine sehr interessante Studie, okay, die beschäftigt mich jetzt also schon länger. Und das möchte ich euch jetzt heute vorlegen. Aber zunächst vielleicht einmal. Nachdem jetzt die Staaten und die Währungskrise da ist, denkt der ein oder andere vielleicht, der ganz normale Bürger, der mit Altersversorgung was am Hut hat, der sich da also was schaffen will und so weiter, der denkt nach, was er mit seinem Geld macht oder mit seinem Besitztum macht. Vielleicht hast du nicht besonders viel, aber auch du sollst dann wissen, was du damit machen sollst. Vielleicht hast du viel, dann musst du schauen, dass du das irgendwie so anlegen kannst, dass das dem Herrn gefällt und dass du dann langfristig was davon hast. Okay, lass mir ein paar Alternativen durchgehen. Wenn wir also jetzt mit Inflation konfrontiert werden, müssen wir uns fragen, wie wird mein Geld krisenfest? Bargeld, Sparbuch, Anleihen von Pleitestaaten. Tja, die sind insofern gefährlich, weil sie eben doch inflationsgefährdet sind. Bargeld wird von der Inflation aufgezehrt. Wenn du es wie die Oma ja, in den alten Tagen machst, du stopfst dein Kissen aus, schläfst buchstäblich auf deinem Geld jede Nacht, weil du der Bank nicht traust und sonst auch niemanden mehr, dann ist es so, dass durch die Geldentwertung das Geld langsam aber sicher immer weniger wird. Also Bargeld ist keine Alternative. Sparbuch, da kriegst du kaum Zinsen, das wird kaum ausgeglichen mit der, also das gleicht kaum die Inflation aus. Anleihen, das heißt Staatsanleihen, ja, was machst du, wenn der Staat pleite geht? Dann hast du das auch nicht mehr. Diese Dinge sind also gefährlich bzw. inflationsgefährdet. Okay, das nächste, alle Welt rennt in Gold. Na? Gold, wir kaufen alle Gold. Ihr Lieben, hört zu, Gold ist ein Wertspeicher. Gold wird nie völlig wertlos sein, okay? Aber Gold ist tot. Und Geld muss arbeiten. Also wenn du Geld hast, dann musst du dieses Geld arbeiten. Sag mal immer einen Amen. Dürfst du ruhig sagen. Du sagst, Mensch, du redest über Geld in der Kirche. Wo, wenn nicht hier? Oh, preis dem Herrn. Nee, wie gesagt, Gold ist auch keine besonders gute Alternative. Aktien, wir kaufen Aktien. Gut, Aktien sind prima, Aktien sind nicht schlecht. Unternehmensbeteiligungen, du nimmst dein Geld und investierst in Firmen. Du gründest selber keine Firma, aber investierst in Firmen. Eigentlich eine gute Sache, dein Geld tut was Nützliches. Nur, was ist, wenn die Wirtschaft zusammenbricht und deine Firma mit der Wirtschaft zusammenbricht? Oder durch Krisen geht und Sparmaßnahmen eingeleitet werden müssen, wie wir das jetzt an allen Enden sehen? Sind also auch nur das Zweitbeste. Immobilien, natürlich. Immobilien. Wir kaufen uns Immobilien und mit allem, was wir haben, kaufen wir uns noch ein Äckerlein und noch irgendwo irgendwas. Und dann haben wir es. Denn die Welt verschwindet nicht. Ne? Erde bleibt Erde, da kann man Häuser draufstellen und so weiter. Nur, ich habe mich da neulich mit einem Bürgermeister unterhalten, ja, der mit dieser Materie vertraut ist. Der hat gesagt, unsere Dörfer und unsere Städte, die schrumpfen. Es ist nicht so, dass wenn du heute ein Mietshaus baust, dass dann auch jemand drinnen wohnt. Es ist vielmehr so, dass an vielen Orten großer Leerstand besteht. Es kommt also ziemlich auf die Location an, wo du dein Mietshaus stehen hast. In München kann man gut vorstellen, ja, dass es da was wird, weil München wächst immer noch. Der bayerische Wasserkopf, sagt man ja auch. Na, aber wenn du jetzt, wie wir da auf dem Land wohnst und da eine Immobilie hast und die willst du dann irgendwie vermieten, möglicherweise will da niemand in deiner Anlage wohnen. Es sind einfach nicht genug Leute da. Ja, und es gibt zu viele Häuser. Die Situation gibt es. Vielleicht kauft sich der Opa einen Bauplatz oder zwei oder fünf. Die will er dann vererben. Nur was ist dann, wenn dieser Bauplatz irgendwie nie bebaut wird, wenn zum Schluss keiner mehr dort wohnen will, wenn der Bauplatz zum Schluss nichts mehr wert ist? Du zahlst Zehntausende und plötzlich ist er nur noch Tausende wert. Plötzlich ist er nur noch Hunderte wert, weil kein Mensch da was davon wissen will, groß. Ist also auch so eine Sache. Okay, Bargeld, Gold, Aktien, Immobilien, es gibt fast nichts anderes jetzt mehr groß. Wir könnten jetzt nur in die Rohstoffmärkte gehen, aber das erspare ich euch gnädig, wie ich bin. Wir müssen über die Finanzsituation in Gottes Reich reden. Ich denke, das ist ziemlich, ziemlich wichtig. Jesus sagt im Matthäus-Evangelium Kapitel 19, er sagt, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, sondern im Himmel, wo sie niemand rauben kann. Jesus sagt ganz klar, hier unten auf der Erde, wenn du Schätze hast, große Schätze, dann sind sie bedroht. Von Rotte und Most, hätte die Beine gesagt, ich meine natürlich von Motte und Rost. Also von Alterung und von Entwertung sind sie bedroht und die begraben durch und stehlen. Okay, es gibt also die Situation, dass du beklaut wirst. Und dann hast du es nicht mehr. Vielmehr gibt es einen Schatz im Himmel, den dir niemand rauben kann. Und jetzt ist natürlich die Frage, oder beziehungsweise die logische Denkkonsequenz in allen Menschen, ja gut, wenn ich einen Schatz im Himmel habe, was nützt mir der auf der Erde? Richtig? Na, ich brauche hier Kohle, nicht im Himmel. Im Himmel, da gibt es keinen Mangel mehr, da gibt's keine schwierige Situation mehr, da bin ich dann völlig abgesichert und Gott ist da und er wird mich nicht hängen lassen. Ja, aber hör mal, Gott ist auch hier schon da und er wird dich auch hier auf der Erde nicht hängen lassen. Das ist die Verheißung. Glaubt es irgendjemand? Gott ist auch hier, nicht nur im Himmel, er ist auch hier und er will dich nicht hängen lassen. So, das heißt also, wenn Gott zu dir sagt, du sollst die Schätze im Himmel sammeln, dann heißt es nicht, dass du nicht an die rankommst. Dann heißt es nicht, dass du jetzt halt pleite bist. Du hast jetzt was gegeben, tja, und jetzt ist es weg und jetzt hockst du da und schaust. Das ist nicht der Fall. Aber ich greife mal vor. Denn ich möchte eigentlich jetzt mal über Jesus reden. Glaubst du, dass die Finanzen Jesu krisensicher waren? Glaubst du das? Doch, also ich glaube das. Und ich habe Jesus mal genauer studiert, was für eine Einstellung er zu Finanzen hatte und was er mit Geld gemacht hat und wie er Geld genommen hat. Habe ich mal genauer angeschaut. Und es spricht Bände. Und ihr Lieben, wenn wir dieselbe Haltung zum Geld haben wie Jesus, sind auch unsere Finanzen krisensicher. Über ein Thema kommen wir nicht herum. Jesus sagt ständig, dauernd zu, trachtet nach dem Reich Gottes und es tut ihr, indem ihr euch Schätze sammelt im Himmel, in anderen Worten, indem ihr Bedürftigen und so weiter gebt. Du kommst diesem Gedanken Jesu nicht aus. Aber das ist eigentlich nur die Essenz, okay? Und so weit sind wir noch gar nicht. Ich will zunächst einmal ein paar Sachen über Jesus sagen und seine Haltung zum Geld. Jesus selber hatte den Mammon gegenüber eine absolut völlig distanzierte, völlig freie Haltung. Er hat gewusst, ich bin nicht vom Geld abhängig, sondern ich bin von Gott abhängig. Als zum Beispiel im Lukas-Evangelium Menschen zu ihm kamen und ihn aufs theologische Glatteis führen wollten, haben sie ihn gefragt, Herr, sollen wir dem Kaiser Steuern geben? Damals war ja Judäa und Galiläa und überhaupt die ganze Welt eine römische Provinz. Es war nicht unbedingt schlecht. Manche Könige, als sie gestorben sind, haben den Römern ihre Reiche vermacht als Erbe, weil sie wussten, die Römer sind gerecht, die richten nach Gesetzeslage und sind nicht korrupt. Die nehmen also kein Geld nebenbei. Nicht alle waren unkorrupt, es gab auch korrupte Römer natürlich, aber im Großen und Ganzen war Rom ein Rechtsstaat. Deswegen war das so ein erfolgreiches Staatsgebilde und hat so lange gehalten. Wunderbar. Jetzt sagen das aber natürlich Juden, okay, die sich mit der Besatzung nicht abfinden wollten. Schließlich ist man das Volk Gottes und das Volk Gottes ist jetzt besetzt von Heiden. Schlimm, schlimm, schlimm. Das konnten die also kaum ertragen. Und Jesus konnten sie auch nicht leiden, also kamen sie und haben gesagt, Herr, ist es richtig, dem Kaiser Steuern zu geben? Wenn Jesus gesagt hätte, nein, wären die Römer gekommen und hätten ihn verhaftet, wegen Aufstand. Wenn er aber zu den Juden jetzt sagt, ja, gib dem Kaiser Steuern, dann ist er ein Besatzungsknecht. In anderen Worten, er kann eigentlich hier nicht gewinnen. Aber Jesus lässt sich auf diese Diskussion gar nicht groß ein. Er sagt, gebt mir mal ein Geldstück. Und dann geben sie ihm ein Geldstück und er schaut es an, von beiden Seiten. Und er sagt, wessen Bild und Aufdruck ist auf dieser Münze? Und alle sagen, des Kaisers. Und dann sagt Jesus, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gott, was Gottes ist. Die Münze, das Geld, hat den Aufdruck und das Abbild des Kaisers. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Geld ist was Irdisches, es ist nur ein Durchlaufobjekt, du hast es mal, dann hast du es wieder nicht mehr. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Gebt dem Kaiser seine Steuern. Und, dann fährt er aber fort und sagt, gebt Gott, was Gottes ist. Du, was oder wer ist denn im Ebenbild Gottes gemacht? Wer hat denn den Aufdruck und den Stempel Gottes auf sich drauf? Kann mir das jemand sagen? Der Mensch, du und ich. So, der Herr sagt also, hey Leute, Geld ist Geld, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Das ist was Irdisches. Eines Tages werden wir frei sein von so Zeugs. Jetzt noch nicht. Gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Zahl deine Steuern. Aber gib Gott, was Gottes ist. Du als Mensch, im Ebenbild Gottes geschaffen, gib du dich, Gott, gib du dein Leben dem Herrn. Könnt ihr das nachvollziehen? So, wir halten jetzt mal fest. Jesus hat also eine distanzierte Haltung zum Geld. Er sagt nicht, ja, bevor wir jetzt Steuern geben, lasst uns lieber irgendwie vergraben oder was auch immer. Oder selber ausgeben, hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, hey, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, gib Gott, was Gottes ist. Wichtige Sache. Das Nächste, hast du dich schon mal gefragt, wie Jesus sich finanziert hat? Seinen Reisedienst. Steht im Lukas-Evangelium Kapitel 8. Ich lese euch das vielleicht mal vor. Und zwar finde ich das auch wieder hochinteressant. Er hat damals keine Zehntgaben oder so bekommen, denn die gingen in den Tempel bzw. zur Versorgung der Priester. Das war damals gang und gäbe, da gab es überhaupt keine Diskussion. Und die Rabbis, die umhergezogen sind, die sind von ihren Jüngern unterstützt worden. Und das lesen wir hier in Lukas Kapitel 8, ich lese mal ab Vers 1. Und es geschah danach, dass er nacheinander Stadt und Dorf durchzog, indem er predigte und das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte. Und die 12 mit ihm und einige Frauen. Also Jesus hat gepredigt, die 12 und einige Frauen haben auch gepredigt. Finde ich mal phänomenal. Denn das ist revolutionär gewesen. Rabbis haben ihre Frauen eigentlich oder Frauen allgemein eigentlich nicht reden lassen. Auch in der Synagoge hatten sie eine sehr untergeordnete Rolle. Es ist wohl richtig, dass die jüdischen Frauen die freiesten Frauen der damaligen Welt waren, okay? Waren sie definitiv. Im Gegensatz zu den Griechen, die ihre Frauen gehalten haben wie Tiere und aus dem Haus nicht rausgelassen haben. War völlig anders da. Da halten wir mal fest, ich finde es ganz interessant. Jesus ist also der Erste, der Frauen wirklich gefördert hat. Einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Es waren also Leute, die ihm was zu verdanken hatten. Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren. Und Susanna, die Frau des Kusa, des Verwalters des Herodes. Die Susanna, beziehungsweise die Johanna, die Frau des Verwalters vom Herodes, war definitiv eine reiche Frau, okay? Denn alle Verwalter waren damals reich, erst recht die vom König. Also dem seine Frau, die Frau des Verwalters des Herodes, war bei Jesus mit dabei. Und Susanna, wer das jetzt ist, wissen wir nicht genau. Und viele andere, die ihnen, das heißt den Aposteln, mit ihrer Habe dienten. Also es gab viele, ne, unter anderem reiche Frauen jetzt hier, speziell offensichtlich Frauen, die den Jüngern und Jesus mit ihrer Habe dienten. Jesus hat sich nichts dabei gedacht, ein Opfer einzusammeln. Und das hat er gemacht. Andererseits war es aber auch so, dass er nicht nur wie das tote Meer, ja, nur immer eingenommen hat und eingenommen hat und eingenommen hat und nie ging was raus. Vielmehr war es so, dass er auch gegeben hat. Während des letzten Abendmahls zum Beispiel dreht sich Jesus am Essenstisch, ja, dreht sich Jesus um zu Judas und sagt, was du tust, tu schnell. Und in dem Moment steht Judas auf und huscht hinaus in die dunkle Stadt, wo alle das Passa feiern. Und die Jünger, speziell der Johannes, denn es steht in Johannes Kapitel 13, die dachten, dass Jesus ihn wegschickt, um den Armen etwas zu geben oder noch was fürs Fest zu kaufen. Wir lesen also hier, dass Johannes gedacht hat, Jesus schickt Judas mitten in der Nacht raus, um den Armen was zu geben. Das zeigt uns, dass Jesus offensichtlich recht freigebig gewesen sein muss. Denn normalerweise stehst du, sagen wir mal, nach dem Abendessen um 10 Uhr am Abend nicht mehr auf und verteilst noch Geld auf der Straße an die Armen. Ne? So, wir sehen also, dass Jesus den Bedürftigen auch gegeben hat. Er hat gegeben, er hat genommen und er hat auch gegeben. Das hat Jesus gemacht.